himmlischer Vater, viel Leid ist in dieser Welt. Viel Not, viel Krankheit. Du kennst all das Elend in unserer Welt. Und all das hat einen Sinn, dass du diese Welt aus ihrer Krankheit und Not errettest und deine Größe und Herrlichkeit und Liebe dadurch offenbarst. Wir wollen dir danken, Vater, dass wir einen solchen großen Arzt haben über uns, der weiß zu retten und zu helfen. Du weißt auch, wer in unserer Mitte ist und Leid trägt auf irgendeine Weise, da weißt du auch die Hilfe dazu, die Kraft zum Tragen. Wir danken dir, dass wir dich kennen als den großen Arzt in unserer Welt. Und wenn wir diesen Tagen gehört haben, wie du alles herrlich hinausführst, durch eine kurze Zeit des Leidens in eine ewige Herrlichkeit, oder wollen wir Ausschau halten und hören aus deinem Wort, wie du das machst. Wir haben ein Beispiel an deinem Volk, was es uns vor Augen gestellt. Und wir dürfen daraus lernen, wie du in tiefer Not die Verheißungen deines Segens und deiner Hilfe zusprichst. Das ist unsere Kraft, die Kraft des Glaubens. Nimm Dank dafür. So wollest du auch in dieser Stunde uns dein Wort öffnen. Uns zur Hilfe, dir zum Lob. Amen.
Und angesagt, unser Thema für heute Abend, Israel unter der Wolke. Wir schlagen unser Thema auf in 1. Korinther 10, Vers 1 an. Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in Moses hineingetauft wurden, in der Wolke und in dem Meere, und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten derselben aber hatte Gott kein Wohlgefallen. Denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie jene gelüsteten. Vers 11. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter der Äonen gekommen ist. Da haben wir übrigens das eine Wort, auf das ich heute Vormittag schon zu sprechen kommen durfte. Ende, Abschluss der Äonen. Richtig konsequenterweise müssten unsere Übersetzer jetzt übersetzen: Ende, Abschluss der Ewigkeiten. Das wäre konsequent. Weil dieser Ausdruck Äon in Mehrzahl vorkommend, einen Anfang habend und einen Abschluss habend, ja, nie Unendlichkeit bedeutet. für uns je unbestimmt lange Zeitläufe. Nun, wir haben die erst gehörten Worte, verlesenen Worte gestern Abend schon kurz beachten dürfen. Wir wollen nur noch Vers 11b näher ansehen. Diese Dinge sind zu unserer Ermahnung niedergeschrieben worden. Zu unserer Ermahnung, auf welche schon der Abschluss der Zeitalter gekommen ist. Damit diese Ermahnungen, die wir nun in den alttestamentlichen Schriften finden, von uns geistlicherweise und von ganzem Herzen gewürdigt werden, darf Paulus abschließend schreiben, auf uns, auf welche die Enden der Zeitalter gekommen sind. Das heißt, was Gott am Ende der Zeitalter an Herrlichkeit für eine ganze verlorene Schöpfung erreicht haben wird, an dem Zeitpunkt sind wir durch die Gnade Gottes schon hinversetzt. Ist alles schon hinter uns. Nicht nur das, sondern unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott, droben in der Höhe, die nicht mehr zu dieser Schöpfung gehört. Außerhalb der Schöpfung, in der wirklichen Unendlichkeit Gottes. Da sind wir zu Hause. Da ist unser Bürgertum. Und da wir solche Gnade von Gott bekommen haben, würde es uns gut anstehen, alle diese negativen Vorbilder, ne, uns zu beherzigen und dem Herrn nicht noch einmal, wie Israel es reichlich getan hat, Herzeleid über Herzeleid zu bereiten. Das erste Mal, wo das Wort Wolke erscheint in unserer Bibel, nach Abschluss der globalen sogenannten Sintflut in den Tagen Noahs. Noah und die ganze Welt der Lebewesen hatte die Arche wieder verlassen können. Und Gott macht mit Noah einen Bund, und zwar mit allem Fleisch. Und wir lesen, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Darf Gott, ohne seine Feinde zu fragen, einen Friedensbund mit ihnen abschließen? Mit dem wunderbaren Patriarchen Noah. Denn die ganze Menschheit, die heute existiert und seit der Sintflut über die Erde gegangen ist und noch kommt, stammt von Noah ab. Wie unsere Wissenschaft diesmal tadellos übereinstimmen mit unserem Gotteswort. In ihrer Völkerkunde nur drei Menschengruppen kennt und nennt: Semiten, Hamiten und Japhetiten. Richtig, nur von diesen drei Söhnen Noahs stammen alle Menschen ab, seit jener Zeit. Und Gott macht mit seinem treuen Mann Gottes, Noah, einen Friedensbund, setzt, hat zum ersten Mal beim Beginn dieser globalen Flut Wolken über die Erde ziehen lassen. Zum ersten Mal. schwere Wolken, Gerichtswolken. Vom Fall Adams bis zur Flut bei Noah stieg nur ein Dunst auf von der Erde und befeuchtete alles. Das war die nötige Versorgung mit Wasser bis zur Sintflut. Erstens. Zweitens, vom Fall Adams bis zum Beginn der Sintflut war die ganze Menschheit vegetarisch von Gott eingeordnet. Erst nach der Sintflut ordnete Gott Fleischnahrung an. Und jetzt, wenn wieder Wolken erscheinen über der Erde nach der Flut, habe ich meinen Bogen des Friedens in die Wolken gesetzt. Und wenn ich den sehe, erinnere ich mich an diesen Bund, Noah, den ich mit dir heute abschließe, einen Friedensbund, den ich mache mit allem Fleisch, dass eine solche globale Wasserkatastrophe nie mehr über die Erde hinweg rauschen wird. Der Bogen des Friedens, der Regenbogen, eine Farbskala, die an Buntfarbigkeit nicht übertroffen werden kann. Ein Wunderding an und für sich. Es gibt eine Kassette, die heißt Biblische Farbensymbolik. Es gibt drei Kassetten mit dem gleichen Thema, Biblische Farbensymbolik. Deshalb brauche ich jetzt keine Zeit zu verlieren von diesem Wunderbogen. Das erste Mal Wolke bei der globalen Flut. 1. Mose 9, Vers 14. Wir lassen uns sofort an eine neutestamentlich erwähnte gewaltige Wolke erinnern. Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Ist ja das Glaubenskapitel. Hebräer 12 fasst zusammen die Glaubenshelden verschiedener Art, ganz verschiedener Art, sind aufgezählt im 11. Kapitel. Hebräer 12 beginnt: Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Eine Wolke von Zeugen. Jetzt dürfen wir die einzelnen Aussprüche Gottes während den Erlebnissen des Volkes Israel beim Auszug Ägypten anfangen, bis ans Ende der Geschichte Israels anschauen, uns eröffnen lassen und staunen lernen aufs Neue. 2. Mose 13 schlagen wir auf. Wir sind von Vers 17 an. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ. Da führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, wiewohl er nahe war, also der kürzeste Weg gewesen wäre. Denn Gott sprach, das ist der erste Grund, damit es das Volk nicht gereue, wenn sie den Streit sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Das ist der eine Grund. Und an anderer Stelle lesen wir, Israel, warum sie 40 Jahre durch die Wüste geführt werden, wurden von Gott nach Gottes Anordnung oder Gerichtsbestimmung, weil sie den Kundschaftern geglaubt haben, die gesagt haben, hat gar keinen Wert hier weiter zu marschieren. Was wir gesehen haben, da sind die Riesen im Lande, Städte befestigt bis an den Himmel. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken und in unseren Augen waren wir wie Heuschrecken denen gegenüber. Hat gar keinen Wert weiter zu sehen. Sofort zurück nach Ägypten. Und das ganze Volk war der Meinung. Nur Josua und Kaleb, 2 der 12, blieben treu. Deshalb sagte Gott zu Mose, Mose, in dem Fall habe ich die 40 Tage, während welchen sie gekundschaftet haben, zu 40 Jahren Wüstenwanderung erweitert. Das ist der Grund, warum 40 Jahre. Und der weitere Grund, warum nicht die Kürze, den kürzesten Weg, sondern diesen riesen Umweg und die 40 Jahre. Denn das Maß der Sünde der Kanaaniter ist noch nicht voll. Was sind das für eigenartige Gründe? Ne? Auch heute ist das Maß der Sünde einer ganzen Menschheit noch nicht voll. Aber es ist daran, bald überzuschließen. Das Unkraut reift in letzter Minute jetzt aus. Aber der Weizen und die Gerste zuerst, auch wir. Weiter. Und Gott führte das Volk herum den Weg der Wüste des Schilfmeers. Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Lande Ägypten herauf. Und Mose nahm die Gebeine Josefs. Ja. Und zwar, wir haben gestern schon darauf hinweisen dürfen, und Mose nahm die Gebeine Josefs, die die Ägypter einbalsamiert hatten, und einen wunderbaren ägyptischen Sarkophag zur Verfügung gestellt haben, und lesen hier weiter. Denn er, Josef, hatte die Kinder Israel ausdrücklich schwören lassen und gesagt, Gott wird euch gewisslich heimsuchen, und jetzt heimsuchen in welcher Art, zurückführen ins verheißene Land, so führet denn meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Er ließ sie schwören, das heißt, er beschwor sie. Da gab es keine Ausrede aus irgendeinem Grund. Und jetzt kommt unser Thema. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und Jehova zog vor ihnen her des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Wege zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen könnten. Des Tages wich nicht die Wolkensäule, noch des Nachts die Feuersäule vor dem Volke. Das Wunderbare, erstens, wir haben von einem geistlichen Felsen gehört, Christus, der sie begleitete. Nicht der und die Felsen, die Mose geschlagen hat und aus denen buchstäblich irdisches Wasser kam, sind hier gemeint in dem Wort. Ein geistlicher Fels, der sie begleitete, und dieser Fels war der Christus. Wo befand sich dieser geistliche Fels, der sie in dieser einmaligen Langmut und Treue ständig begleitete. Des Tages wich nicht die Wolkensäule, ob sie murrten oder knurrten oder Lob sangen, ob sie Mose steinigen wollten oder das goldene Kalb erstellten. Die Wolkensäule wich nicht des Tages und die Feuersäule nicht des Nachts. Ist das ein treuer Begleiter? Jehova zog vor ihnen her in der Wolken- und Feuersäule. Aha. Christus, von dem wir gestern lernen durften, hat sich aus Liebe zu diesem Volk schon vom Auszug aus Ägypten an sich unter dieses Gesetz stellen lassen und freiwillig gestellt. Unter dieses Gesetz, von dem wir heute früh Dinge hören mussten, dass dieses Gesetz nur Zorn anrichtet, nach Meinung der heiligen Engel zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Und dieses Gesetz ist nicht aus Glauben, kann also das Wohlgefallen Gottes nicht haben. Unter dieses Gesetz, aus Liebe zu seinem Volke, hat Jesus sich zur Verfügung gestellt. Und zwar nicht nur jetzt als verheißener Messias, Gesalter, Christus, Messias, Israels, sondern als Mann dieses Weibes. Ich habe dich mit dir vermählt, Brautstand, Ehestand, zur Hure geworden, zur Ehebrecherin geworden, zur Witwe geworden. Noch einmal das Wort in Vers 22. Des Tages wich nicht die Wolkensäule, noch des Nachts die Feuersäule vor dem Volke. Auf dem ersten Blatt unserer Bibel, wir haben hier die Begriffe Tag und Nacht vor uns. Lesen wir, was die Schrift unter Tag versteht, verstanden haben will, und unter Nacht verstanden haben will. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Also Tag und Nacht sind nur Namengebungen von den gewaltigen Begriffen im Worte Gottes und im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte. Ist der Begriff Licht mehr als Tag? Ist der Begriff Finsternis gewaltiger als Nacht? Das heißt, ob es Licht war in Israel, Wolkensäule, weiß nicht. Ob es Finsternis war in Israel, Feuersäule, um die Finsternis zu erleuchten, wich nicht die Feuersäule. Konnte so satanisch, dämonisch her und zugehen bei dem Volke, wie es wollte. Wich nicht. So gibt es in unserem persönlichen Leben auch Tag und Nacht, so gelegentlich, Abend und Morgen. Und wenn es dann ganz finster geworden ist und wir erschrecken, in der Regel ist ein heilsamer Schock, den Gott uns zugeteilt hat. Was dürfen wir wissen? Wir, die wir allein alles durch die Gnade Gottes in Christo Jesu geschenkt bekommen haben, dürfen wir auch wissen, ob es in unserem Leben Licht ist oder Finsternis. Dass unser Herr da ist, bleibt. Der Heilige Geist, der sich gerade unserer Schwachheit annimmt, mit unaussprechlichen Seufzern, Er kann gedämpft werden. Er kann betrübt werden. Aber er weiß nicht. Er bleibt. Hat das denn Christus in der Wolke auch betrübt, wenn Israel gelästert hat und den Mose am übersteinigen wollte? Ja. Aber ist die Wolke gewichen? Keinen Augenblick. Und dazu ein Wort aus den Sprüchen Salomos. Erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen. Ja. Stimmt das mit der nicht weichenden Wolkensäule und Gegenwart des Herrn überein? Erkenne den Herrn Jesus Christus auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Worte, die wir schon lange kennen, haben sie noch nicht genug erkannt. Es kann in meinem Leben so finster sein und so schwarz, wie es will. Ich erschrecke, wie ich das merke, und wage im Augenblick nicht, mich meinem Herrn zu stellen, in meinem Schmutz oder in meiner Schwärze, wie ich gerade bin. Ist das richtig? Das betrübt ihn mehr als das Schlimme, was mir passiert ist, was ich mir geleistet habe. Was haben wir gehört? Ich hoffe, oder wahrscheinlich nicht gehört. Erkenne den Herrn auf wie vielen deiner Wege? Nein, auf deine krummen Pfaden. Und wenn Gott die Pfade sind, jetzt die einzel kleinen Wege sogar, gerade machen muss, wie waren sie denn vorher? Krumm, manchmal ganz krumm. Und was gilt da? Erkenne den Herrn auf allen deinen ganz krummen Wegen. Dann steht, Herr, wunderbar, und du bist da. Und ich bin genauso, wie ich bin und kein bisschen besser. Ich beuge mich darunter und schäme mich, Herr. Und jetzt darf ich etwas Persönliches sagen. Gelegentlich werde ich gefragt, Bruder Muhl, wie ging das bei dir zu, dass du so diese Zusammenhänge und diese schweren Probleme da erkennen konntest und Antwort bekommen hast und so weiter und das noch weitergeben kannst? Antwort. Gerade in solchen Augenblicken, wo ich gedemütigt mich augenblicklich dem Herrn gestellt habe und mich geschämt habe und gesagt, ich bin nicht wert deiner Güte und Barmherzigkeit, der hat der Herr es geschenkt, in solchen Augenblicken der Demütigung, dass Probleme, Lösungen mir geschenkt wurden, wie Schuppen vor den Augen. Ich dachte, ja Herr, ja, so ist das. Ungefähr so wie der Augenblick, als der Lump, der verlorene Sohn, heimkam und dem Vater sagen wollte, ich habe gesündigt wieder den Himmel und gegen dich und so weiter. Der kam gar nicht zum Reden. Die Küsse des Vaters haben ihn den Mund verstopft. So wunderbar ist unser Herr. Das war 2. Mose 13, 21 und 22. Und jetzt 2. Mose 14. 2. Mose 14, da lesen wir, von Vers 19 an. Und der Engel Gottes, der vor dem Heere Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. In welchem Moment? Als der Pharao mit seinen Wagen und Reitern hinterher sie verfolgte. Der Engel Gottes, der vor dem Heere Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und, was kommt jetzt? Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Wer ist in der Wolkensäule? Christus. Und wer ist der Engel? Ist das auch der Christus? Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Zu welchem? Zu keinem einzigen. Jesus erscheint nie in Gestalt eines Engels. Sonst wäre ein Engel da, zu dem er gesagt hätte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nie. Haben wir hier einen Beweis? Ja. Wo ist Jesus? Halleluja. In dieser wunderbaren Säule, Wolken- und Feuersäule. Aber nebst Christus hat Gott noch eine Sicherung für dieses Volk eingesetzt, nämlich den Engel Gottes. Das ist ein Engel und bleibt ein Engel. Und ist nicht Christus. Wir werden da merken, wie es für uns, wenn wir Klarheit bekommen wollen, und zwar keine geringere Klarheit bekommen wollen, die letzte Klarheit, um die es unserem Gott gilt, dass wir endlich ihn erkennen, wie es in seinem Herzen aussieht. Wir sind belehrt worden, der Engel des Herrn ist der Herr Jesus. Und wenn der sich es leistet, ja, wir kommen dran, ich brauche jetzt gar nicht darauf hinzugehen, sondern dann wird der Blick ins Herz unseres Gottes getrübt. Weil wir Dinge meinen, im Herzen Gottes finden zu müssen, sehen zu müssen, entdecken zu müssen, ja, die leider da sind. So dass wir unmöglich dieses wunderbare, vollkommene Vertrauen zu unserem Gott und Vater und zum Herrn Jesus haben können. Wenn wir diese Klarheit nicht geschenkt bekommen. Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Und sie, die Wolkensäule, kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort bei den Ägyptern Wolke und Finsternis und erleuchtete hier, der Seite Israels, die Nacht. Und so nahte jenes diesem nicht die ganze Nacht. Wolkensäule, Gegenwart des Christus und der Engel Gottes. Es gibt auch noch verschiedene Engel Gottes. Vor allem gibt es verschiedene Engel des Herrn. Es gibt nur einen Engel Gottes, den Gott für sich reserviert hat, der Vater, und gibt nur einen Engel des Herrn, den der Vater dem Sohn als beständigen Begleiter und Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Jesus Christus ist immer der Herr. Niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geiste, sodass es vor Gott anerkannt werden kann. Herr ist Jesus Christus. Und der Engel des Herrn ist der Engel, ein erschaffenes Herrlichkeitswesen, welches der Vater seinem Sohne als beständigen Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Wir kommen noch drauf, haben hier festgestellt, jetzt streckt Mose seine Hand aus über das Meer und dann lesen wir in Vers 24. Und es geschah in der Morgenwache, da schaute Jehova in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Also was genügt, dass das ganze Heer der Ägypter verwirrt ist? Ein Blick des Christus aus der Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und schon ist das ganze Heer der Ägypter erledigt. Ein Blick. Genügt ein Hauch seines Mundes, wenn er in großer Macht und Herrlichkeit kommen wird für Israel und die Nationen, um die gesamten Finsternismächte, die jetzt von Gott ihre Genehmigung haben, sich auszutoben, in einem Augenblick schachmatt zu setzen. Ein Hauch seines Mundes. Schachmatt. Ein Blick auf das Heer der Ägypter. Haben wir einen Retter? Einen mächtigen Retter. Das sind die Zeugnisse am Roten Meer. Kapitel 16, beachten wir noch, Vers 10. 2. Mose 16, Vers 10. Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel redete, Da wandten sie sich gegen die Wüste und siehe, die Herrlichkeit Jehovas erschien in der Wolke. Aha, ist noch die Herrlichkeit des Christus. Aber jetzt können wir denken, jetzt war es Licht in Israel. Jetzt haben sie Lob gesungen und Gott gepriesen. Nein. Bitte lesen Vers 8 in der Mitte. Jehova hat euer Murren gehört, womit ihr wieder ihn murret. Denn was sind wir? Nicht wieder uns ist euer Murren, sondern wieder Jehova. Und Mose sprach zu Aaron, sprich zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel. Naht herzu vor Jehova, denn er hat euer Murren gehört. Und was tut jetzt der Gott Israels? Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde redete, Gott habe ihr Murren gehört. Da wandten sie sich gegen die Wüste. Warum? Da leuchtete plötzlich ein Licht auf, das alle geblendet hat. Wenden sie sich zur Wüste hin. Und siehe, die Herrlichkeit Jehovas erschien in der Wolke. Also wie antwortet Gott hier auf das Murren? Aus der Wolke. In der Wolke. Ist das der Christus, der Böses nicht zurechnet, Übertretungen nicht zurechnet? Und siehe, die Herrlichkeit Jehovas erschien in der Wolke. Und Jehova redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israel gehört. Rede zu ihnen und sprich, zwischen den zwei Abenden, das heißt beim Untergang der Sonne, werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr von Brot satt werden. Und wir werdet erkennen, dass ich Jehova bin, euer Gott. Also nicht nur antwortet er mit der Herrlichkeit seiner Gegenwart, sondern er gibt ihnen Fleisch und Brot zu essen. Das ist das Geschehen am Roten Meer und unterwegs an den Sinai. Jetzt kommen sie an den Sinai. Und da lesen wir im zweiten Buch Mose von Kapitel 19 bis Kapitel 24, aber nicht jetzt. Und siehe da, am Sinai schweigt die Wolkensäule. Anstelle der Wolken- und Feuersäule erscheinen auf dem Berge dunkles Gewölk, schweres Gewölk, Finsternis, Dunkelheit. Ist das nicht das Gleiche wie die Wolkensäule? Gar nicht. Etwas ganz anderes. Wir haben Hebräer 11 kurz erwähnt, es ist das Kapitel der Glaubenshelden und Glaubensheldinnen. Da geschrieben steht, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Und was nicht aus Glauben ist, kann Gott kein Wohlgefallen haben. Weil geschrieben steht, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Lesen wir noch, dass Mose durch Glauben aus Ägypten auszog und durchs Rote Meer Israel führte. Und was kommt dann? Durch Glauben führte Josua das Volk Israel über den Jordan. Was ist vollständig ignoriert im Glaubensheldenkapitel? Der ganze Vorgang am Sinai. Haben wir das auch schon beachtet? Bitte? Kann man auch Dinge lesen, die nicht dastehen? Zwischen den Zeilen lesen. Kann man das? In keinem Buch so unendlicherweise wie in unserer Bibel. Wir verlassen also den Sinai. Das heißt, das Schlimmste, was am Sinai passiert ist, schlagen wir jetzt auf. 2. Mose 32, Kapitel 32, Ende und dann wunderbare Dinge im 33. Kapitel des 2. Buches Mose. Was am Sinai geschehen ist, was sich Israel geleistet hat. Finden wir da lesen müssen wir halt leider lesen schnell im 32. Kapitel Vers 7 spricht Jehova zu Mose: Gehe, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verderbt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergebeugt und haben ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat. Ist das Finsternis? Dämonisch. Stephanus, Apostelgeschichte 7, voll Heiligen Geistes, kommt auf diese Sache zu sprechen und sagt: Da wandte Gott sich von ihnen ab, begreiflicherweise, und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Das Heer der Himmel besteht wie auf der Erde unter den politischen Gruppen aus einer Linken, aus einer Rechten. Denen zur Linken haben sie gedient, den Dämonen haben sie gedient. Und denen zur Rechten, das sind die heiligen Engel, denen sie, wurden sie unterstellt, dienstbar gemacht, indem Gott das von diesen Engeln angeordnete Gesetz auf sie gelegt worden ist. Zur Linken haben sie dem Heere der Himmel gedient und zur Rechten mussten sie dem Heer der Himmel jetzt dienen. Mose weiß sofort das, was Stephanus schriftlich festgehalten hat. Da wandte Gott sich von ihnen ab. Mose versucht in Vers 30 indem er zum Volke spricht: Ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu Jehova hinaufsteigen. Vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünde. Und Mose kehrte zu Jehova zurück und sprach: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest. Bitte Kassette wenden. Wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Also zu was war Mose bereit? Sich zur Sünde des ganzen Volkes machen zu lassen, an ihrer Stelle zu sterben. Was für eine Gesinnung war hier schon in Mose? Die Gesinnung des Christus. Aber, was sagt Gott? Nur wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buche auslöschen. Und nun gehe hin, du Mose, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Und jetzt fügt Gott noch hinzu: Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen. Also der Engel Gottes, den wir schon von dem wir schon Kenntnis bekommen haben, den Gott schon vor dem Volk Israel hat vorausführen lassen und dann sich hat hinter sie stellen lassen, als die Ägypter kamen. Mein Engel wird vor dir herziehen. Und so weiter. Vers Kapitel 33 jetzt. Und Jehova redete zu Mose: Geh, zieh hinauf von hier, du und das Volk, das du aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, werde ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden, also nicht nur meinen Engel, sondern, siehe, mein Engel wird vor dir hergehen, Vers 34, Kapitel 33, Vers 2, und ich werde einen Engel vor dir her senden und vertreiben die Kananiter und so weiter, alle, und werde dich führen in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und jetzt kommt, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Denn du bist ein hartnäckiges Volk, dass ich dich nicht vernichte auf dem Wege. Also, mein Engel wird vor euch herziehen und ein Engel wird vor dir, Mose, der Volke herziehen. Liebe Geschwister, wenn wir vor uns einen unheimlich schweren Weg sehen und mit dem Herrn ringen, Herr, das kann ich ja kaum beim Denken ertragen, was da auf mich zukommt. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich sende meinen Engel vor dir her. Was würden wir sagen? Ja, das bin ich ja nicht würdig. Da bin ich ja nicht würdig, Herr. Also, ja, dann ist alles in bester Ordnung. Nicht? Darf man sagen, so dumm wären wir. So dumm. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Besteht also, und wenn Gott selbst nicht in der Mitte mit Israel hinaufzieht ins Land, zieht dann der Herr Jesus mit, wenn der Vater nicht mitkommt. Und wenn der Herr Jesus nicht mitkommt, zieht dann der Vater mit. Aha. Ist also ein gewaltiger Unterschied vorhanden, ob Engel führen oder unser Herr. Ob Engel reden oder ob unser Herr redet, ist da ein Unterschied. Hat Mose den Unterschied schon gekannt? Und wir hochgeschulten Frommen haben keine Ahnung und werden belehrt und sind ganz sicher, der Engel des Herrn hier ist der Herr Jesus und der Engel des Herrn ist auch der Herr Jesus und dieser Engel, der dem Volk Israel nicht vergeben wird und vor dem Gott warnt, ist auch der Herr Jesus. Nicht? So sind wir belehrt worden. Können wir dann Vertrauen haben zu unserem Herrn und unserem Gott? Wenn Dinge in seinem Herzen sind, die unmöglich in seinem Herzen sein können.
Die nur in einem Herzen des Geschöpfes sein kann, aber nicht beim Schöpfer.
Ja, jawohl.
Und so. Wenn der Herr nicht vor uns herzieht, wird auch mein Engel nicht dabei sein, sondern nur ein Engel.
Nur, ja, doch. Mein Engel, hat er gesagt, der zieht vor ihnen her. Und obwohl er selber der Herr nicht mitgeht. Er, der Herr, sendet seinen Engel, gibt jetzt seinem Adjutanten einen Auftrag, ich gehe nicht mit, aber du gehst mit. Du hast die Vollmacht von mir. Bitte. Naja. Ach, bitte.
Hier ein anderer Engel als mein Engel.
Bitte?
Ein anderer Engel hier geht vor Ihnen her, nicht mein Engel.
Ja, sowohl ein anderer und sein Engel. Ne? Zuerst sagt, mein Engel wird vor mir hergehen. Ne? Ja, ja, bitte.
Ein anderer Engel.
So, also jetzt lassen wir mal die Engel Engel sein. Und jetzt erscheint die Wolkensäule. An einem Ort, welcher nach diesem Gesetz vom Sinai unmöglich ist, dass ausgerechnet Mose da erscheinen kann. Und sein Diener Josua da erscheinen kann. Jetzt hat also Mose gehört, ich kann ja nur dort Gericht üben, wo die Sünde vorhanden ist. An dir habe ich nichts auszusetzen, Mose. Dies kann ich nicht vertilgen anstelle des Volkes. Hat Mose das gehört? Ja, der hat es gehört. Und was macht er? Vers 7, Kapitel 33. Und Mose nahm das Zelt, aber bitte nicht das Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte, wie Luther übersetzt, sondern die war noch gar nicht beschrieben und gar noch nicht gebaut. Sein Familienzelt. Und Mose nahm das Zelt und schlug es für sich auf, außerhalb des Lagers, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft. Ja, was heißt denn außerhalb des Lagers? Außerhalb des Lagers, das ist das ganze Alte Testament, also bei den Gesetzgebungen, immer wieder genau beschrieben. Erstens, der ganze Kot und Auspuff des ganzen Volkes musste außerhalb des Lagers geschafft werden. Also der Gestank mal. Jeder Meineidige, jeder Hure, jeder Sabbatschänder, jeder Aussätzige außerhalb des Lagers. Also, was heißt außerhalb des Lagers? Wo der Abraum und die Sünde und die Finsternis und der Dreck des ganzen Volkes vorhanden ist, also der unreinste Ort, nicht? Das ist außerhalb des Lagers. Was macht Mose? Nimmt sein Zelt und schlägt es für sich auf außerhalb des Lagers, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft. Werden wir gleich verstehen, warum. Und es geschah, ein jeder, der Jehova suchte, nach der Sache mit dem goldenen Kalb, wo sie wussten, jetzt ist aber aus mit uns. Jetzt ist aber aus mit uns. Und Mose ihnen gesagt hat, Gott selber kommt nicht mehr mit uns. Und jeder, der Jehova suchte, ging hinaus zu dem Zelte der Zusammenkunft, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose zu dem Zelte hinausging, so erhob sich das ganze Volk, und sie standen ein jeder am Eingang seines Zeltes, ich füge hinzu, wie gebannt. Was ist mit dem Mose? Ist der verrückt geworden? Dorthin zu gehen, der darf ja gar nicht mehr zurückkommen ins Lager. Da ist er vollständig unrein. Und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt hineintrat. Und jetzt? Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes. Oh. Na, das würde ja bedeuten, dass der Christus, sogar er, der von keiner Sünde wusste und weiß, auch sich eines Tages außerhalb des Lagers begibt und hier schon begeben hat. Der Christus in der Wolkensäule. Das ist doch nicht möglich, dass der Heilige Gottes sich außerhalb des Lagers begibt. Und Erde und Himmel blieben stumm. Du, ist Christus nie außerhalb des Lagers gegangen?
Ja, wenn du so fragst.
Was?
Wenn du so fragst, dann kann ich nur sagen, eine Antwort Golgatha.
Was ist denn Golgatha?
Maximale Sünde. Außerhalb des Lagers. Und die Sünde maximal.
Ja. So lasst auch uns, Hebräerbrief, zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen nach Golgatha. In Golgatha hat Gott den ganzen Sündenwust der ganzen Schöpfung konzentriert. Und da wurde der Heilige Gottes, der von Sünde nichts wusste, ließ er sich zur Sünde der ganzen Welt machen. Außerhalb des Lagers. Golgatha. Ja, warum kann jetzt hier die Wolkensäule, in welcher der Christus sich befindet, da an den Eingang gehen, außerhalb des Lagers, in das Familienzelt des Mose, an diese unreinste Stelle. Warum? Darf ich sagen, da hat der Christus so Freude an seinem Mose. Ja, mein Mose ist da schon ganz meiner Gesinnung geworden. Der ist bereit, sich zur Sünde des ganzen Volkes machen zu lassen, damit der Herr ihn umtilgen kann. Mose bereit, anstelle des ganzen Sündenfluches und aller Folgen der Sünde zu treten. Ja. Als Lösegeld anstelle des Volkes. Und was lesen wir jetzt? Wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes. Und Jehova, der in der Wolkensäule war, der Christus, was macht er? Die Wolkensäule steht wo? Am Eingang. Und was macht der Christus? Der geht mit hinein. Und er, der Christus, redet mit Mose in dieser Hütte außerhalb des Lagers von Angesicht zu Angesicht. Wir haben gelernt, Christus ist das Angesicht Gottes, personifiziert. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir das lesen, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, ein wunderbares Zwiegespräch zwischen dem Christus und Mose. Aber nicht irgendwo im Allerheiligsten eines Tempels und nicht oben in der Wolkensäule, sondern genau dort, wo nach dem Gesetz sowohl der Mose als der Christus nie erscheinen dürfen. So etwas gibt es so etwas. Lesen wir von einer Weisheit Gottes, die allen Weisen und Verständigen verborgen ist? Von einer Weisheit Gottes, in welcher er das, was dem Gesetz unmöglich ist, möglich gemacht hat? Und wenn die Gegner Jesu diese verborgene Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sie haben ihn sehr gut gekannt. Darf hier nicht stehen bleiben. Und Jehova redete mit Mose, und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen, außerhalb des Lagers, und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, ein jeder am Eingang seines Zeltes, und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und er, Mose, kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, das heißt auf Griechisch Jesus, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Christus war in der Wolkensäule ständig gegenwärtig. Jetzt begab er sich als Christus in Zwiegespräch mit Mose in dieser Hütte, in diesem Zelt außerhalb des Lagers. Ja, und der Josua, auf Griechisch Jesus. Was lesen wir denn? Also erstens hat Mose sein Familienzelt nicht allein da hinausgetragen, sondern Mose und sein Diener Josua. Dem hat er auch sein Familienzelt aufgeladen und durfte dieser Jüngling, dieses Dienerlein, will ich mal sagen, des Mose, nicht? Auch in diese Hütte außerhalb des Lagers, durfte der auch rein?
Ja.
Der durfte nicht nur auch rein, sondern Mose, der das Gesetz repräsentiert, der ging ein und aus. Und wenn Mose herauskam, dann strahlte sein Angesicht, aber diese Strahlen verging langsam. Und Josua, Jesus ist hier. In seiner Niedrigkeit ging Jesus auch einmal, ließ er sich nach dem Gesetz Mose außerhalb des Lagers führen. Jesus. Ja. Und bleibt er der? Immer da drin, an dem Ort außerhalb des Lagers in dieser Hütte. Jesus. Antwort? Ja. Jesus wurde als Lamm Gottes auserwählt, bestimmt wann?
Vor
Grundlegung der Welt. war er schon außerhalb des Lagers, in seinem Gehorsam gegenüber dem Vater. Stimmt? Im Geiste schon. Um der Unfähigkeit der Geschöpfe willen, musste er die Gestalt eines Menschen annehmen. Kam, erschien in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde als Jesus von Nazareth. Und ließ sich da jetzt buchstäblich nach dem Gesetz außerhalb des Lagers führen, Golgatha genannt. Als Lamm Gottes wurde er bereitgestellt vor Grundlegung der Welt. Als Lamm Gottes hatte er sich unter Gesetz gestellt, buchstäblich schlachten lassen. Auf unserer Erde. In Niedrigkeitsgestalt. Und jetzt in der Herrlichkeit. Das lesen wir im Neuen Testament, Offenbarung, etwa 7-mal. Und auf dem Throne sah ich ein Lamm wie geschlachtet. Bleibt er derselbe außerhalb des Lagers? Warum? Solange es noch Sünden zu vergeben und aus Gerichten herauszuholen gilt, nach den Zusagen Gottes, bleibt er außerhalb des Lagers in dieser Hütte. Bleibt er das Lamm, das geschlachtet wurde. Solange nicht das Ziel erreicht ist, welches heißt, Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selber, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. So. Jetzt ist das Wunderbare geschehen. Jetzt hat Mose Mut bekommen, denn der Herr hat ihm gesagt, ja, also in dem Fall, du hast dich zur Sünde des Volkes gemacht, da außerhalb des Lagers, jetzt kann ich dein Gebot annehmen, nicht? Dich richten. Liebe Geschwister, nicht weil Mose zum zweiten Mal den Felsen wieder geschlagen hat, konnte er nicht ins Land, wie wir belehrt worden sind, leider. Sondern warum? Konsequenterweise sagt Mose an einer Stelle, um euretwillen legte der Herr eure ganze Sündenlast auf mich, sodass ich nicht ins Land der Verheißung einziehen kann. Ist Gott konsequent? Um eurer Sünde willen komme ich nicht in das Land, sagt Mose. Aha, aber jetzt ist die Situation eine neue Rechtsgrundlage gelegt. Mose sagt in der Mitte von Vers 12, naja, du hast gesagt, ich habe Gnade gefunden, du hast Gnade gefunden bei mir, aber noch hast du mich nicht neuerdings wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Na? Na, okay. Vers 14. Und Gott spricht zu Mose, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Was haben wir gelernt? Was bedeutet das Angesicht Gottes? Nicht was, sondern wen? Jesus Christus. Mein Angesicht wird mitgehen, hat Mose kapiert. Er spricht in Vers 15, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hier. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst. Aha. Was weiß also Mose, belehrt da in dieser Hütte außerhalb des Lagers? Dieser Herr, der in der Wolke ständig uns begleitet hat, der mit mir jetzt geredet hat, das ist ja der Messias. Und deshalb sagt Mose an einer Stelle, einen Propheten wie mich, wird der Herr euch erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören. Hat er den schon gekannt? Den hat er schon gesehen und persönlich gesprochen. Hat sich da selbst wieder ausgeschlossen. Den sollt ihr hören. denn Christus. Da hat er gewusst, der, der mit mir redet, das ist der verheißene Messias. Der Messias des Gottes, der sagt, ich bin der Gott Israels. Aha. Also, noch die zwei Sätze. Wen wirst du jetzt mit mir senden? Antwort Gottes, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf. Denn woran soll ich erkennen? Ich und dein Volk nicht daran, dass du mit uns gehst. Also, wenn das Angesicht Gottes mitgeht, dann weiß Mose, dann geht Gott selber auch mit. Wenn sein Sohn mitgeht, dann geht der Vater auch mit. Und der Sohn geht nur dann vorwärts, wenn er den Vater vorher hat mitgehen sehen.
Der Sohn kann nichts tun, es sei denn, dass er
vorher den Vater hat tun sehen. So wunderbar sind die Dinge. Das sind die Dinge, 2. Mose 32 und 33. 2. Mose 40 schließt mit folgenden Versen. 2. Mose 40. Beschrieben und gebaut. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft. Und die Herrlichkeit Jehovas erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit Jehovas erfüllte die Wohnung. Und wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, so brachen die Kinder Israel auf allen ihren Zügen. Und wenn die Wolke sich nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tage, dass sie sich erhob. Denn die Wolke Jehovas war des Tages auf der Wohnung und des Nachts war ein Feuer darin. Vor den Augen des ganzen Hauses Israel auf allen ihren Zügen. Dann muss man ja wirklich wieder staunen, dass dieses Volk Tag und Nacht die Wolke sehen, überhaupt noch zweifeln konnte. Du, was hast du gelesen vom Zweifel? Iri. Was hast du gelesen vom Zweifel da beim Essen? Ja, ja, ja.
Aha.
Wie konnte das Volk nur? Wie konnte das Volk? Jetzt nenne ich einige Stellen noch, sage einige Worte dazu und komme zum Schluss. Der erste Aufbruch wird beschrieben in 4. Mose 10, in den Versen 11, 10, 34. Dann lesen wir dort noch. Und die Lade des Bundes, welche die Erlösung in Christus darstellt, nach Paulus, zog dem Volke 3 Tage Reisen voraus, um einen neuen Ort der Ruhe zu erkunden. In 4. Mose 11, 25 wird dem Mose klagt Mose Gott, du hast zu viel auf mich gelegt. Die ganze Last dieses Volkes kann ich nicht tragen. Du hast zu mir gesagt, trage sie in deinen Armen, wie der Wärter einen Säugling trägt, bis an das Ziel, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Begreifen wir den Mose, dass er sagte, Herr, also das ist zu viel für mich, kann ich nicht. Dann sagt Gott, wähle 70 Älteste aus, treue Männer. Gut, hat Mose gemacht und das geschieht. Die Wolkensäule kommt hernieder und der Herr in der Wolkensäule legt den Geist des Mose auf die 70 Ältesten. Aber die Wolkensäule, das ist der Christus. Es kommt etwas Schlimmes. Mose leistet es sich, ein hamitisches Weib vom Stamme Kusch zum Weibe zu nehmen. Was geschieht? Aaron, sein älterer Bruder, und Miriam, seine ältere Schwester, meutern gegen Mose. Was der sich leistet, kommt gar nicht in Frage. Wir sind auch jemand, wir haben auch Wort Gottes. Was passiert? Gott spricht zu Aaron. Aaron, komm, tritt mit deiner Schwester Miriam vor den Eingang des Zeltes. Die Wolkensäule steigt hernieder auf Miriam und Aaron und sagt: Mose, mein Knecht, ist treu in seinem ganzen Hause. Die Wolkensäule steigt auf und Miriam war aussätzig vom Kopf bis zur Fußsohle. Kann man als frommer Mann wie ein Aaron und seine Schwester Miriam einen Gottesmann irgendwie lästern, so war es, schief hinstellen und sich jetzt erhöhen unter dem Wohlgefallen Gottes? Hat die Wolken, der in der Wolkensäule klargestellt, welcher Meinung er ist? Aha. Ja, liebe Geschwister, unser Gott ist nicht ganz so fromm wie wir. Habt ihr mich verstanden? Ich hoffe. Wir sind viel frömmer, nicht? Der Aaron war viel frömmer. Und die Miriam auch. Hat Gott aber deutlich geantwortet. Aus der Wolkensäule. Oh, liebe Geschwister. Es dürft ihr denken, Bruder Mohl, es ist aber dann langsam höchste Zeit, dass du schweigst. Ne? Ja, dann bringt ihr die Schrift zum Schweigen. Nicht den Bruder Mohl. Dann würden die Steine schreien. Sehr gut. Wunderbar. Vierten Mose 16, wieder das Volk murrt und Gott offenbart seine Herrlichkeit in der Wolkensäule. Wunderbar, 5. Mose 31, 15. Gott sagte Mose, deine Zeit ist abgelaufen und du kannst nun einmal nicht ins verheißene Land. Steige auf den Berg und da wirst du sterben und ich werde dich begraben. So. Und versammle deinen Diener Josua mit dir. Es stehen Mose und sein Diener Josua. Mose, der das Gesetz repräsentiert, und Josua, der das Evangelium von Jesus Christus repräsentiert, nebeneinander. Und jetzt kommt die Wolkensäule auf sie und überlegt den Geist des Mose das auf Josua und sagt: Josua, du wirst mein Volk in das verheißene Land führen. Abschließend, schlagen wir noch auf Psalm 105, Vers 39 bis 41. Froh war Ägypten, dass sie auszogen, denn ihr Schrecken war auf sie gefallen. Er breitete eine Wolke aus zur Decke und ein Feuer die Nacht zu erleuchten. Sie forderten und er ließ Wachteln kommen und mit Himmelsbrot sättigte er sie. Jetzt kommt der Übergang von dieser Abendstunde für die morgende Abendstunde, nämlich: Er öffnete den Felsen und es flossen Wasser heraus. Sie liefen in den dürren Örtern wie ein Strom aus dem buchstäblichen Felsen. Geistlicherweise Christus erst recht. Und dann dürfen wir morgen Abend diesen geistlichen Felsen, den wir ja am Anfang unserer Abendstunde gesehen und gehört haben, Christus, näher kennenlernen. Christus, der Fels. Im Lied des Mose, im fünften Buche Mose, Kapitel 32. Wunderbar, herrlich. Letztes Wort, 1. Timotheus 1, Vers 11. Schlagen wir auf. Lohnt sich. Spricht von der gesunden Lehre. Nach dem Evangelium, der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Das ist wieder die Sonderstellung dieses Apostels, den die Gnade Gottes gerufen hat vom Himmel her. Als dieser Mann Israels, zuerst unter Gesetz mit ihnen gehend, mit diesem Weibe, gestorben ist und jetzt als nicht mehr unter Gesetz seiender, in der Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes, den Apostel gerufen hat, mit dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches ihm anvertraut worden ist. Ich danke Christo Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Und so weiter. Amen. Israel unter der Wolke.
Weiteres Band Lehre.